Unverfroren fröhlich mit
Kleis.
Folge 6 ist am Start.
Soweit ist es schon gediehen.
Ja, soweit ist es schon gediehen. Und du siehst aus, als hättest du einen schlimmen Boxkampf hinter dir.
Ja, du solltest den anderen sehen. Der zweite Triefaugen. Ich habe eine schlimme, wahrscheinlich bakterielle Augenentzündung, sagt Google. Wie es der Zufall will, habe ich einen Augenarzttermin nachher, was eigentlich lustig ist, weil den habe ich vor 4 Monaten gemacht, als hätte mein Auge gesagt, so jetzt, damit es sich richtig lohnt, legen wir nochmal was
dann drauf. Entzünde ich mich so arg, genau, dass die auch wirklich beeindruckt ist.
Ja. Ist natürlich auch gut, weil es das beste Sonnenbrillenwetter da draußen. Es fällt also kaum auf, wenn ich mit Sonnenbrille überall rumrenne.
Ja, das verstehe ich.
Ja, aber es gibt viel, viel Schlimmeres. Insofern alles fein.
Du bist immer tapfer.
Ja, es gibt ja jetzt nicht so viel Anlass zur Tapferkeit her, würde ich sagen.
Ja, aber ich finde, es ist schon unangenehm, wenn das Auge so entzündet ist. Das tut ja auch weh, das drückt und so
also
weiter.
Also um die Sehkraft, da würde ich mir Sorgen machen, aber dann scheint das Auge selber hat keinen, also muckt jetzt nichts, nur die Schwellung sieht halt richtig scheiße aus. Aber gut.
Aber gut.
Mhm. Ich bin mal morgens aufgewacht, schon länger her, da hatte ich 2 so zugeschwollene Augen, dass ich die Brille nicht aufsetzen konnte, weil die es vorne angeschlagen hat. Da war ich auch ein bisschen besorgt.
Ja,
dann war ich bei 2 verschiedenen Ärzten, die beide gesagt haben, irgendeine allergische Reaktion, und dann war es abends weg und dann dachte ich, ja, da muss ich mich jetzt auch nicht mehr drum kümmern.
Ja. Ich habe heute, inspiriert durch dieses schöne Wetter, habe ich so eine Art Frühjahrsputz an mir selber gestartet. Also nicht in die Wohnung. Jetzt, wenn ich die Fenster anschaue, da wäre auch einiges zu tun. Doch.
Nein. Man kann noch nichts drauf malen, würde ich sagen.
Das liegt an deinem Auge, würde ich sagen.
Mit links sehe ich noch ganz gut.
Ja, also dann habe ich heute mal Fellpflege, Haare waschen und so weiter und so weiter und fühle mich jetzt schon irgendwie
frisch.
Sehr viel besser. Gestern hatte ich so einen beschissenen Tag. Erst habe ich gedacht, ich bringe mal Altglas weg. So. Dann habe ich das Altglas in so einen Korb getan und wollte zum Altglas-Dings-Container fahren. Und dann ist mir, in einer Flasche war anscheinend noch Wein. Dazu muss man sagen, ich trinke ja nicht mal Wein. Also das hat irgendwer halb voll da reingestellt. Mhm. Das heißt, der ganze Korb war voller Wein.
Das stinkt ja.
Und das stinkt. Mhm. Ich habe gestunken. Ich habe gedacht, wenn mich jetzt die Polizei anhält, denkt die, ich habe 6 Promille morgens am Vormittag. Also es gibt ja so Tage, da weißt du, es geht gar nichts. Dann wollte ich an den Schreibtisch und habe gedacht, so, jetzt wird Andrea Schnied geschrieben und alles wird fantastisch und so weiter und so weiter. Und es ging gar nichts.
Ja, das ist manchmal so. Es ist irgendwie ein Naturgesetz, wie das Butterbrote immer auf die Butterseite fallen. Es ist so, dass du einfach viele gute Tage mit einem schlechten bezahlst. Das ist der Wegezoll sozusagen.
Ja, ich habe dann auch irgendwann beschlossen, es ist egal, habe 87 Sudokus gemacht, in denen ich gestern auch nicht gut war. Normalerweise bin ich wirklich gut in Sudoku.
Ich senke dann das Anspruchsniveau. Ich gehe von Devil, das ist ja die höchste Stufe, runter zu quasi Kindergarten.
Bei mir gibt es nicht Devil, bei mir gibt's Extrem.
Ah ja.
Extrem und
wo praktisch nur eine Zahl drin steht in diesem ganzen Kästchen.
Ja, da ist ganz wenig drin. Dann musst du eigentlich irgendwann raten oder mit Bleistift, was ja online nicht geht, da kannst du auch so reinzeichnen.
Naja.
Ach du je. Also jedenfalls ätzend, ätzend, ätzend.
Aber heute ist ein besserer Tag.
Heute sieht es nach einem guten Tag aus.
Sehr schön.
Das ist ja das Schöne, manchmal folgt dann auf einen schlechten. Man kann sich natürlich auch so suhlen dann.
Das wird nie mehr schön.
Es wird nie mehr schön, alles ist blöd. Ich habe zu viel gegessen, ich habe das. Und dann kann man sich quasi selbst geißeln. Heute Morgen war ich kurz davor, das zu tun und zu sagen, ach.
Ich finde ja gut so Zeitfenster, wo man sich sagt, also jetzt von 5 bis 6 tue ich mir mal nach Kräften leid. Und dann mache ich was anderes.
Ah, okay.
Das finde ich ganz gut. Weil dann kann man sich das auch mal gönnen. Weißt du, es gibt ja so gönn dir. Gibt es ja auch viel gönn dir da draußen. Und da gönnt man sich mal so richtig viel Selbstmitleid und dann ist die Sache erledigt.
Und das mache ich. Ja, ab jetzt werde ich das machen. Eine Stunde gönnst du dir.
Ja, eine Stunde. Ich finde das schon ganz üppig. Ich habe mal was geschrieben über das Jammern. Das ist ja quasi ein enges Familienmitglied von Selbstmitleid. Und da hatten die eine Methode empfohlen mit einem Armbändchen, also so ein Gummiarmband. Und immer wenn du jammern willst,
ziehst du an dem Armband.
Nee, ziehst du es auf die andere Seite sozusagen, damit dir bewusst wird, dass du gerade wieder in ein gefährliches Fahrwasser gerätst und dir die Welt schwarz malst und damit aufhörst.
Oder hätte ich an dem Tag, hätte ich den ganzen Tag
wie Wolfgang Petri.
Ja, so 7000 Jammerbändchen genau. am Arm. Und es ist Fastenzeit. Was sagst du dazu? Aschermittwoch
ist an mir vorbei.
Ist alles vorbei.
Ich versuche ja seit, ich habe ja den trockenen Januar auf leicht trocken im Februar und März ausgedehnt. Das finde ich ganz gut. Also ich finde, wenn man mal ein Glas Wein trinken kann, ist es nicht so streng. Aber so im Großen und Ganzen trinke ich eigentlich keinen Alkohol. Und für mich ist damit die Sache mit der Fasterei auch schon erledigt.
Hast du das Gefühl, dass du das merkst, dass du ja. keinen Alkohol trinkst?
Ich schlafe besser. Mhm. Und ich habe im Moment so viel zu tun und so viel Stress, dass ich denke, das würde mir jetzt auch total querschießen. Also man fühlt sich morgens einfach nicht gut damit, man ist ein bisschen knatschiger und das Hirn ist noch nicht ganz so auf Touren. Ja, ich finde schon, dass es gut tut.
Ja. Was mir gut getan hat, ich hatte zwei Lesungen. Du weißt ja, ich hasse ja die Logistik, diese Fahrerei. Aber ich hatte eine Lesung in Arnstadt in Thüringen, in dieser ältesten Stadt überhaupt. Das war Faschingssamstag.
Ah ja, stimmt.
Und dann dachte ich, naja, dann laufe ich mal vom Bahnhof in Arnstadt. Der Zug war super pünktlich, auf die Minute. Der Anschluss war perfekt, also wunderbar.
Das ist auch so mit den guten und den schlechten Tagen. Ich würde sagen, bei Bahn umgekehrt. Ein guter Tag, fünf schlechte Tage, aber gut, anderes Thema.
Anderes Thema. Hm? Also jedenfalls denke ich, ich laufe mal vom Hauptbahnhof ins Hotel. Mhm. Das sind ja nur 2,5 Kilometer oder so, denke ich ja. Das ist ja kein Problem mit meinem Rollköfferchen. Aber es war alles Kopfsteinpflaster in Arnstadt. Mhm. Weil es ist eine der ältesten Städte Deutschlands. Und dann also dieses
ratatatatatatatatatatat. Total nervig.
Und dann hatte ich so eine nette Begegnung. Kam eine Frau und sagt, sind Sie's? Und dann habe ich gesagt, ich nehme es an. Ich weiß nicht, wen Sie meinen, aber wahrscheinlich. Ja. Ich bin's. Und dann hat sie irgendwie mir ganz nette Sachen erzählt und dann hat sie gesagt, wo wollen Sie denn hin? Und dann habe ich gesagt, in das und das Hotel, so eine Pension. Oh, da geht's ja immer bergauf. Bergauf gleich. Soll ich sie mitnehmen? Mein Mann kommt jetzt gleich und dann können wir sie da absetzen. Das fand ich so nett, aber dann habe ich gedacht, jetzt bewegst du dich wenigstens mal ein paar Meter. Mhm. Jetzt läufst du verdammt noch mal dahin. Und ich meine, das ist ja kein Hochgebirge Arnstadt. So hoch kann es ja nicht gehen. Aber es ging ganz schön hoch. Und ich kam da oben an, da war ich auch angemessen bedient. Und dann habe ich gedacht, so, wenn ich morgen früh zurückfahre und abends die Lesung hatte, dann nehme ich mir ein Taxi. Mhm.
Dann gab's
das gönne ich mir. Dann habe ich ja gleich gedacht, das bestelle ich mal besser vor. Ist ja keine Riesenstadt.
Sehr klug.
Dann habe ich gesagt, können Sie mir ein Taxi bestellen für morgen früh? Und dann kam ich später runter auf dem Weg zur Lesung und dann sagt sie, ach, das war jetzt schwierig mit dem Taxi. Die Kollegin fährt sie eben runter.
Nett.
Also da muss man sagen,
es gibt noch viel Freundlichkeit da draußen.
Es gibt wirklich noch viel Freundlichkeit. Und dann hatte ich die Lesung und es war total schön. Die Leute haben nur gesagt, wenn es geht, nicht mehr an Fasching kommen, weil da waren wahnsinnig viele Events in der Stadt.
Ja.
Überall hingen Schilder, Megaparty, das. Dann dachte ich schon, ach du je. Und dann am nächsten Morgen fahre ich mit der Kollegin, die auch die Chefin war, zum Bahnhof. Und auf dem Weg zum Bahnhof, wirklich, das war mit dem Auto 10 Minuten, erzählt die mir ihre Liebesgeschichte und die war so süß irgendwie. Ja, sie hat gesagt, also, ich war vor Jahren dann mal wieder bei Facebook. Und dann kommt wirklich eine Geschichte, die ich jetzt schon so oft gehört habe. Und dann habe ich meinen Jugendfreund getroffen. Und wir wurden damals durch die Stasi getrennt.
Ach komm.
Wir kannten uns aus der Schule und wir wurden durch die Stasi getrennt. Und da habe ich den wieder gesehen. Und dann hat sie sich getrennt von ihrem Mann und seitdem sind die zusammen und er zieht jetzt aus Niedersachsen.
Er ist im Westen dann
auch. Er ist im Westen. Ich weiß nicht, ob er da aufgewachsen ist. 10 Minuten haben nicht für diese Detailrecherche gelangt. Und er zieht jetzt zu ihr. Happy End.
Ja. Ich habe mal gelesen, dass in den USA das einer der häufigsten Scheidungsgründe ist, das nennt sich der Rekindling. Also wenn man zurückkehrt zu der alten Liebe und Facebook, die sozialen Medien haben sehr viel dazu beigetragen, weil man ja abends irgendwann auf dem Sofa sitzt und denkt,
was macht eigentlich Michael?
Das macht eigentlich Michael, der früher und erste Liebe und so weiter. Und dann hat man ja relativ große Chancen, den zu finden und so weiter. Und dann nimmt das Schicksal seinen Lauf.
Ja, vielleicht, weil man sich so anders abgespeichert hat. Also weil man damals ja diesen ganzen Ballast, den man später hat, diesen ganzen Rucksack von Kind, Ehe oder was weiß ich.
Die ganze Alltagsernüchterung ja nicht hatte.
Ja.
Und da hat eine Journalistin ein Buch drüber geschrieben, eine Amerikanerin, mit der hatte ich ein Interview. Und dann habe ich gesagt, naja, also wenn ich überlege, ich hatte das letzte Mal Sex mit Michael, als ich vielleicht 17 oder 18 war. Und wir treffen uns jetzt und ich bin 60, Ü60. Da hätte ich jetzt keine Lust auf einen direkten Vergleich. Und dann sagt sie, das Verrückte wäre, dass man eben, weil man sich so abgespeichert hat, das quasi immer noch mit drin eingepreist ist, diese Idee von einem jugendfrischen Körper. Also dachte ich,
also
ja, perfekt.
Das heißt, wenn ich jetzt mit jemandem, mit dem ich damals zusammen war, Sex hätte, würde der mich quasi wieder wie...
Und du ihn auch. Ist ja quasi auf Gegenseitigkeit, sonst wäre es ja blöd.
Kannst du dich noch genau erinnern an deine ersten Freunde?
Ziemlich gut, ja.
Ja?
So viel waren es nicht, ehrlich gesagt. Ich war ein sehr scheues Reh.
Ja. Ja? Warst du ein scheues Reh?
Ja, schon. Ich war sehr schüchtern.
Meine erste Beziehung war unglaublich lang.
Ja?
Das war so richtig, also heute würde man sagen, es war eigentlich richtig spießig. Also wir waren eigentlich immer zusammen. Der war von der Nachbarschule, da waren mehr Jungs als auf meiner Schule und hatte so ein kleines Muckig schon.
Das
war natürlich sehr beeindruckend.
Sehr cool.
Sehr cool. Und dann hat er mich dann auch oft an der Schule da abgeholt. Und der war Einzelkind und seine Eltern fanden ihn wirklich...
War der nicht bei, der war nicht bei dir auf der Schule, es ging über Nachbarschaft.
Ja, Nachbarschule. Und seine Eltern fanden ihn, glaube ich, wirklich, also überhaupt den größten Wurf des Jahrhunderts. Und der war wahnsinnig verwöhnt und dann waren wir auch oft bei den Eltern. Und dann ist der zur Bundeswehr, das weiß ich noch. Und dann saß der am Wochenende in seiner kleinen Uniform am Kaffeetisch, weil seine Mutter das so toll fand. Und ich saß immer dabei. Und dann haben wir so auch so Pärchenabende gemacht. Es gab ein anderes Pärchen.
Nee, das habe ich nicht.
Und dann haben wir so Spieleabende gemacht. Also ich war eigentlich...
Aber die Eltern gegenseitig haben sich noch nicht kennengelernt. Soweit war es
nicht. Nee, meine Mutter war da nie so...
Das ist auch seltsam. Also das kenne ich. Ich weiß, ich glaube, meine Eltern haben eigentlich nur ein paar Eltern kennengelernt. Und das waren die Mutter, der Vater war dann schon gestorben, bevor ich den Mann kennengelernt habe. Das ist quasi die Mutter meines jetzigen Ehemannes gewesen. Also vor allem heute treffen sich ja die Eltern immer gleich. Das hätte mir ja gerade noch gefehlt damals, weißt du?
Das stimmt. Das ist ganz üblich heute, dass man so sagt, und ach, du hast eine Freundin seit 4 Wochen,
Da
können wir doch auch mal...
Das möchte man gern, dass sich die Erwachsenen in dem Fall dann quasi austauschen über dich als in deiner Funktion als Kind. Weißt du?
Aber ich finde es dann schwierig, weil stell dir vor, du hast einen Freund und nach 4 Wochen lernen sich schon die Elternpaare kennen und dann trennst du dich. Und dann, was machen denn dann die Eltern, die sich schon so lose angefreundet haben?
Also meine Schwiegermutter, die auch jetzt nicht mehr lebt, die wollte mich ein Jahr lang nicht sehen, weil sie noch so an meiner Vorgängerin hing. Was mir ehrlich gesagt, also das hat mir wirklich 0, gar nichts ausgemacht. Ich bin jetzt nicht so, dass ich sofort die ganze Verwandtschaft kennenlernen muss. Ich war ja fein mit dem Mann und ich fand es eigentlich auch nett, weil ich finde es auch komisch, wenn man so viel Zeit miteinander verbracht hat und dann entscheidet sich der Sohn oder die Tochter um und dann denkt man, gut, und tschüss. Ja, finde ich auch seltsam.
Ja, das ist auch manchmal komisch.
Und manchmal, ich kenne das auch von Freundinnen, die richtig verliebt waren in ihre Schwiegersöhne, Schwiegertöchter in spe. Und die fast trauriger sind, dass die Beziehung zu Ende ging als das Kind selbst.
Ja, das kenne ich auch.
Ja.
Meine Tochter hatte auch einen langjährigen Freund, den ich auch total mochte. Da war ich auch richtig betrübt.
Ja.
Dabei war es ja nicht mein Freund. Also, das ist schon...
Aber ich kenne diese komische... früh erwachsen sein in Paaren jetzt, das kenne ich eigentlich jetzt nur von der Generation, die jetzt so quasi erste langen Beziehungen hat. Dass die so seltsame, auch so in Anführungszeichen spießige Urlaube machen, weißt du, die gehen Wattwandern an der Nordsee und also als würden die so erwachsen sein spielen. Das hätten die sich so ein kleines Puppenhaus aufgestellt und dann würden sie sagen, so, jetzt machen wir mal ein ordentliches Essen zu zweit, wir machen einen gemütlichen Fernsehabend, das hatten wir eigentlich... Das haben wir eigentlich so gar nicht gemacht damals.
Habt ihr keine gemütlichen Fernsehabende gemacht?
Wir hatten so Serien, aber ich habe ja viel in Wohngemeinschaften gewohnt und dann hatten wir eine Dallas-Phase, das andere war Denver-Clan, später Lindenstraße, das haben wir dann zusammen geguckt. Also, dass ich jetzt mit meinen Freunden viel Fernsehen geguckt hätte, wüsste ich nicht.
Ich habe neulich reingeschaut in Germany's Next Topmodel, apropos Fernsehen. Und da sollten die Protagonistinnen, also die zukünftigen Topmodels, sollten weinen, also Emotion zeigen fürs Foto. Dann gab es Zwiebeln und die Schminke sollte verlaufen. Mhm. Und dann sitzt da Heidi Klum und sagt, kannst du auch schöner weinen? Mhm. Und da war ich so wütend.
Ja.
Da hätte ich am liebsten gesagt, gibt es irgendwas, wo wir nicht schön aussehen sollen? Mhm. Selbst beim Weinen, verdammter Hacke, muss man noch schön sein.
Ja. Ja. Foto gehen, sonst hast du kein Foto.
Sonst kein Foto.
Ich habe heute kein Foto für dich.
Leider.
Mhm.
Hast du heute leider kein Foto für dich.
Ich bin schon viel rausgeflogen. Ist das ist jetzt heute die Umstyling?
Heute ist die Umstyling-Folge.
Das ist gut, weil heute bin ich zu Hause. Das finde ich.
Das ist eigentlich die einzige Folge, die interessant ist, weil alle auch so schlimm weinen.
Nee, weil ich mag diesen Vorher-Nachher-Effekte und die ja da am größten sind, wenn jemand ganz lange Haare hat und dann ganz kurze Haare. So. Also manchmal denke ich, es ist nur gemacht, ich habe ja schon ein paar von diesen Folgen gesehen, es ist nur gemacht quasi, um die Kandidatinnen fertig zu machen. Das ist natürlich ziemlich hässlich. Also im Grunde sitzen die wahrscheinlich vorher zusammen und denken so, wie bringen wir sie schön zum Weinen? Aber bei anderen finde ich es auch eine ganz gute Veränderung.
Ich finde, ich liebe ja vorher, nachher. Mhm. Ich habe es früher geliebt. Die Brigitte hatte früher seitenweise vorher, nachher.
Ja, die für sie hat es auch lange gemacht. Und wir haben ja eine Freundin, die das eine Weile betreut hat.
Und dann, ich finde, dann ist man ja wie so eine Instanz selber des guten Geschmackes. Ja, und man guckt es durch und sagt, nein. Also das tut ja gar nichts für die, so eine Art Guido Kretschmer und wer auch immer entscheidet. Das hat mir immer Spaß gemacht. Ja, bei Germanys sehe ich manchmal auch diese wunderschönen langen Haare.
Ja,
also so gesunde, lange, ungefärbte Haare. Mhm. Und dann kommt die und sagt, ab und dann machen wir noch irgendeine scheußliche Farbe drauf.
Ja, das mit der Farbe ist natürlich heikel, aber ich finde dieses Unisono, die haben ja heute alle wahnsinnig schöne lange Haare. Und gestern habe ich auch mit einer an der Bushaltestelle gestanden, wo ich gedacht habe, mindestens 2 Stunden Arbeit, das siehst du ja. Weißt, die hat auch so ganz schönes Blond, lange Haare, so sanft gewellt. Das muss man ja alles eindrehen und Produkt drauf und sowas.
Beachwaves.
Ja, sowas.
Beachwaves sind ja sehr viel Arbeit.
Ja.
Habe ich mir sagen lassen. Ich habe ja immer
Waves. Eigentlich das, was am lässigsten aussieht, macht am ungemachtesten aussieht, macht am meisten Arbeit, könnte man sagen.
Ja.
Auch ein No-Make-up macht wahnsinnig viel Arbeit, weil man muss sich ja so mal sehr gepflegt haben, damit es auch noch leidlich gut aussieht.
Ja, absolut. Mhm.
Aber mit dem Vorher-Nachher, das hat unsere Freundin damals erzählt, das fand ich ganz interessant, weil die haben ja nicht immer, aber doch meistens sehr gute Ergebnisse. Die nehmen übrigens auch nur Frauen, die schon längere Haare haben, wo was ab kann, damit der Unterschied auch gravierend genug ist. Damit es auch ein Vorher und ein
Aber man kann ja kurze Haare dann zum Beispiel auch nach oben stylen oder ganz keck färben.
Ja, aber bevorzugt wird wirklich so eine Voraussetzung, die nachher einen großen Effekt ergibt. Und die sagte, manchmal haben die richtig toll ausgesehen, die haben eine super Frisur gehabt, die haben ein tolles Styling und so weiter und so weiter. Und alle sind begeistert. Und die kommen nach Hause und der Mann sagt, wie siehst denn du aus? Weil die einfach nicht gerne mögen, also viele nicht gerne mögen, wenn die Frau was anders macht.
Ja, Veränderung ist, glaube ich, was weder Kinder noch Männer besonders gerne haben. Weil wenn was gleich bleibt, hat es ja auch so eine
Zuverlässigkeit,
Stabilität.
Mhm. Fragen sich, was kommt als nächstes? Soll ich jetzt auch noch mithelfen? Zieht sie aus? Hat sie einen anderen?
Ja.
Und so weiter.
Muss ich jetzt auch irgendwas machen?
Genau.
Irgendwie andere Klamotten kaufen oder keine Ahnung was?
Beunruhigend auf jeden Fall.
Ja. Ja, das machen Frauen ja auch gerne an Männern, so eine Art Vorher-Nachher.
Mhm.
Ganz sanft. Dass man so anfängt, das könnte anders sein, das.
Also manchmal denke ich, bei manchem nachher denke ich, dass Frauen auch hart daran arbeiten, den Mann sozusagen erotisch zu entschärfen. Die kriegen dann so Kinderanoraks an, weißt du, die werden dann so kindlich zurechtgemacht auf eine Art und Weise. Also alles, was
also eben noch in Lederjacke und jetzt in Funktions-irgendwas.
Genau, in beigen Anoraks mit vielen Reißverschlüssen und 1000 Fächern. Und so Hosen, die man in 3 Teile aufzippen kann. Kennst du das?
Natürlich kenne ich das.
Einmal
mein Vater hat das.
Ja.
Aber der macht nur diese 3/4-Länge, was ich ganz schlimm finde. Und dann kommen Söckchen und so Turnschuhe für Ältere. Es gibt so eine bestimmte Art von Turnschuhen, die halt keine richtigen Turnschuhe sind, sondern von irgendwelchen Gesundheitsschuhmarken so ein Pseudo-Turnschuh.
Mhm.
Und dann sind so kleine Söckchen drin und dann kommt so ein bisschen ein Stück weißes Männerbein.
Mhm.
Und dann kommt diese
Funktionshose,
die auch meistens keine wirklich entschiedene Farbe hat, Also nicht, dass ich möchte, dass mein Vater in auberginefarbenen Dreiviertelhosen rumläuft. Aber dieses Beige mit den hellen Beinen und so, ja, finde ich auch schwierig.
Ja. Ich finde es auch lustig, wenn man denkt, dass zu Hause ja sowieso schon mal nie was, also nicht immer quasi Einzelschicksale, viele nichts wiederfinden und dann mit diesen vielen Fächern an den Westen, vorne, hinten, oben, unten oder so, da liegen wahrscheinlich noch der Fahrradschlüssel von 1978 in irgendeiner Tasche versteckt.
Aber das ist natürlich, hat auch praktische Aspekte, denn man muss ja auch überlegen, es ist oft so, wenn ich abends weggehe, sagt mein Freund, kannst du das noch einstecken und das und das? Und dann denke ich, ja, soll ich einen Rucksack mitnehmen oder was? Tasche. Ja, aber Männerhandtaschen sind halt auch schwierig.
Aber die haben doch Jacken an, da sind ja auch Taschen. Ich habe auch das Handy vom Mann, den Schlüssel vom Mann. Ja, was sonst noch so? Zigaretten.
Aber der raucht doch gar nicht.
Gelegentlich mal eine. Wenn wir weggehen, raucht er mal eine. Naja, hast du einen Buchtipp?
Ich habe keinen Buchtipp
diese Woche.
Ich habe so viel
geschrieben,
gearbeitet, dass ich irgendwie keine Muße hatte für was anderes.
Ich habe einen, der auch schon etwas älter ist, das habe ich vor einer Weile gelesen, von Katja Oskamp, das heißt Marzahn Mon Amour.
Ja, das kenne ich.
Das habe ich älter. Total geliebt. Katja Oskamp ist eine sehr, sehr gute Autorin, die auch immer geschrieben hat, ist alleinerziehende Mutter und hatte irgendwann nicht mehr genug Geld zum Überleben und hat dann was ganz Praktisches getan. Sie hat eine Fußpflegeausbildung gemacht in Berlin und hat sich assoziiert mit einem Kosmetikstudio in Marzahn. Das ist natürlich ein spezielles Klientel und über dieses Klientel schreibt sie also über ihre Kunden oder Kundinnen und das macht sie so liebevoll und warmherzig und es sind so anrührende Geschichten. Das ist auch eigentlich nur ein sehr dünnes Buch, aber da steckt wahnsinnig viel drin. Und ich bin da wieder drauf gekommen, weil das jetzt verfilmt worden ist von der ARD. Es wird eine Serie geben mit Jördis Triebel, die ich auch sehr mag, die Schauspielerin.
Die hat Babylon Berlin gespielt.
Genau.
Und die ist so Mitte 40, Mitte, Ende 40.
Ja, und die hat einerseits was ganz Handfestes und ich finde die auch sehr besonders. Und ja, da freue ich mich sehr drauf.
Bin ich gespannt, wann es losgeht. Wissen wir das? Nein.
Nein, aber es ist abgedreht anscheinend, also es kann nicht mehr so lange dauern.
Ja, das ist doch schon mal.
Und das zweite Buch, sie hat noch ein zweites geschrieben, das heißt Die vorletzte Frau, das habe ich jetzt kürzlich gelesen mit Katja Oskamp. Wenn man mal gute Erfahrungen gemacht hat, macht man ja weiter. Und das ist auch schön, das ist auch aus ihrem Leben, also sie schreibt über sich wieder. Und sie beschreibt eine Beziehung zu einem sehr berühmten Schweizer Literaten, den ich ehrlich gesagt nicht kannte vorher. Und deswegen habe ich den Namen leider auch schon wieder vergessen. Tut mir leid.
Hat sie die Beziehung gehabt?
Sie hat die Beziehung gehabt. Sie war alleine.
Also das sind alles autobiografische Sachen,
genau,
die sie schreibt.
Genau, und da geht es jetzt hauptsächlich um die Beziehung, die sehr lange gedauert hat. Also auch in der Zeit stattfand, als sie diese Ausbildung gemacht hat.
Das habe ich auch gelesen.
Genau.
Das habe ich auch gelesen. Da fährt sie immer in die Schweiz.
Genau, genau.
Der fährt sie immer in die Schweiz und er ist ein ganz schön alter Kerl.
Genau, ist sehr viel älter als sie. Und die haben aber eine sehr fruchtbare Beziehung, also in allen Bereichen der Partnerschaft, Sex, Austausch und so weiter.
Er ist Autor, oder?
Genau, er ist auch Autor.
Und sie geht
Romane
zu seinen Lesungen
auch. Und er kriegt Preise und so weiter. Aber er ist auch sehr in ihrem Schreiben drin. Also ich habe eine Freundin gesprochen, die hat das auch gelesen, die fand es irgendwie, der wäre so übergriffig. Ich habe gesagt, finde ich gar nicht. Also die schreibt eigentlich so vom Eindruck her, dass die eine auf Augenhöhe sind. Ich fand es auch sehr toll, dass er sich so mit ihrem Schreiben beschäftigt. Sie sagt, es hat sie auch weitergebracht, ist ja auch unbenommen. Und er wird dann ja irgendwann sehr krank, bekommt Krebs, eigentlich eine aussichtslose Diagnose, überlebt es aber. Und sie kümmert sich in dieser Zeit auch wahnsinnig um ihn.
Und dann geht es aber auseinander.
Und dann trennen die sich und dann hat er jetzt eine neue Partnerin und deswegen heißt das Buch auch Die vorletzte Frau. Sie hat aber auch wieder eine Beziehung. Also sie fängt dann in der Zeit, als er krank ist, was an mit so einem Berliner, eher so ein bodenständiger Typ, so ein tätowierter Kerl, den sie in irgendeiner Kneipe aufgerissen hat. Und das ist ein sehr schonungsloses Buch, aber auch ein sehr warmherziges und es ist einfach toll geschrieben, hat mir gut gefallen.
Katja Oskamp.
Genau.
Also kauft das oder kauft das andere?
Beides. Gut. Ich würde mit Marzahn Mon Amour anfangen. Es ist irgendwie, es ist einfach, hat eine tolle Atmosphäre. Es geht um die Leute in Marzahn. Das sind ja auch Leute, mit denen man in der Regel jetzt nicht so viel zu tun hat. Und wahnsinnig mit sehr viel Würde.
Ja, ich fand auch ich habe das ja auch damals gelesen, das ist schon lange her. Die ist nie despektierlich. Nee. Also die erhebt sich nie über die anderen.
Ja.
Und das ist natürlich was, was man...
Und es sind ganz anrührende Geschichten. Oh, Streusel.
Oh, Streusel meldet sich. Also, das wäre der Buchtipp für heute. Ansonsten genießt das schöne Wetter.
Ja.
Ich muss meine Hortensien schneiden.
Ja, das musst du unbedingt.
Ja, jetzt ist die Zeit.
Mhm, perfekte
das
Zeit
werde
dafür.
Ich machen.
Ja.
Vielleicht. Mhm. Am Wochenende.
Ja, es ist noch so viel
es
zu tun.
Es ist ja noch so viel zu tun.
Euch eine sonnige Zeit und wir hören uns.
Eine gute Restwoche. Bis bald. Tschüss.
Tschüss.